18. Februar 2267. Rote Wüste erstreckte sich bis jenseits des Horizonts und erfüllte Tim Pennington mit schmerzender Einsamkeit. Er stand allein im Schatten einer automatisierten Wassersammelstation am Rande der Wüste vor Shikar, der Hauptstadt Vulkans. Hinter ihm verschwand der riesige Primärstern von 40 Eridani, der, wie Pennington während seines monatelangen Aufenthalts auf Vulkan erfahren hatte, Nevasa genannt wurde, hinter den gezackten Gipfeln der Liangon-Bergkette, während seine binären Gefährten ein paar Grade darüber ihre Bahnen zogen. Im Süden dominierte die gigantische Kugel von Vulkans Schwesterplanet T'Kut den Himmel. Seine Reise zu diesem abgelegenen Knotenpunkt in Shikars städtischem Wasserversorgungsnetzwerk war nicht leicht gewesen. Er hatte seine Kurzzeitunterkunft vor Sonnenaufgang verlassen. Die Stadt, die sich ringförmig erstreckte, mit Alleen, die sich wie ein Speichennetz aus ihrem Zentrum her ausbreiteten, hatte ein Massenverkehrssystem, das leicht zu benutzen war, und es hatte Pennington bis an den äußeren Rand gebracht. Dort war er von einem Hovercraft mitgenommen worden, das zu ein paar kleinen Siedlungen in den Shival-Ebenen unterwegs war. Der Fahrer hatte ihn ungefähr 10 Kilometer vor der Sammelstation aussteigen lassen. Von dort war Pennington allein über die felsigen Gebirgsausläufer gewandert. Eine nörgelnde innere Stimme hatte ihm gesagt, dass er seine Zeit verschwendete, dass er nicht alleine hätte gehen sollen, ganz egal, was von ihm verlangt worden war, dass er vielleicht besser jemandem hätte Bescheid sagen sollen, bevor er Shikar verlassen hatte. »Jetzt ist es sowieso zu spät«, dachte er. Ein trockener Wüstenwind peitschte Sand auf der Ebene unter seinem Ausgangspunkt auf. Schon bald würde daraus ein Sandsturm werden, der immer weiter anwuchs, während er sich östlich bewegen und in der Nacht die Stadt heimsuchen würde. Er schüttelte seinen Kopf, war enttäuscht von sich selbst. »Na toll, jetzt hänge ich hier draußen fest. Warum lerne ich eigentlich nie dazu? Ich folge immer meinem Bauchgefühl und benutze nie meinen Kopf. So gerate ich ständig in diese Schlamassel.« Pennington hätte Vulkan vor Wochen verlassen sollen. Nun begann er sich zu wünschen, dass er es auch getan hätte. Dann fühlte er den Zettel in seiner Jackentasche und erinnerte sich an die sonderbare Begegnung vor 3 Wochen im Raumhafen von Shikar, die ihn dazu gebracht hatte, zu bleiben. »Ich habe gute und schlechte Neuigkeiten, Tim«, sagte Dr. Jebulum Benga, als er im Shikar-Raumhafen aus der geschäftigen Masse aus Vulkaniern und allerlei Fremden auftauchte. Pennington riss seinen Blick vom Datenlesegerät, auf dem er die neuesten Überschriften der Föderationsnachrichten überflogen hatte. »Was gibt's denn?« Der Sternflottenarzt runzelte leicht seine Stirn. »Die schlechte Nachricht, ich kann nicht mit dir nach Venga zurück.« Ein begeistertes Lächeln brach durch seine Maske geheuchelten Trübsinns. »Der Grund dafür ist die gute Nachricht. Ich wurde zur medizinischen Abteilung der Sternflotte auf die Erde zurückbeordert und warte dort auf eine Anstellung auf einem Raumschiff.« Mit einem brüderlichen Klaps auf Bengas Schulter sagte Pennington: »Das sind ja tolle Neuigkeiten, Kumpel. Falls wir auf diesem Staubball eine Kneipe finden, geht die erste Runde auf mich.« Benga schüttelte den Kopf. »Tut mir leid, ich kann nicht.« Er zeigte mit seinem Daumen über seine Schulter. »Ich habe weniger als 1 Stunde Zeit, meine Ausrüstung einzupacken und mich zur Tremina hochzubeamen, bevor sie ausläuft.« »Na dann beeilst du dich mal besser, was?« sagte Pennington. »Ich will nicht, dass du meinetwegen dein Schiff verpasst.« Sie schüttelten die Hände. »Danke, dass du mit mir nach Vulkan gekommen bist«, sagte Benga. »Ich hab doch gar nichts getan«, sagte Pennington mit einem kleinen Lächeln. »Naja, jedenfalls nichts Nützliches.« »Das weiß man nie.« Benga ließ Penningtons Hand los und trat einen Schritt zurück. Er schien sehr darauf erpicht zu sein, seine Reise anzutreten. »Ich schreibe dir, sobald ich weiß, wo ich stationiert werde.« Pennington nickte. »Ich werde erst in ein paar Monaten wieder zurück auf Vengard sein. Könnte schwer werden, mich unterwegs zu erreichen.« »Na klar«, sagte Benga und trat einen weiteren Schritt zurück. »Aber wir bleiben in Verbindung, auf jeden Fall«, erwiderte Pennington und wusste doch, dass es sich um ein leeres Versprechen handelte. Er winkte Benga zu. »Gute Reise, Jebulo! Auf Wiedersehen, Tim!« Benga drehte sich um und eilte auf seinem Weg zum Ausgang durch die Menge. Das tat er so schwungvoll, dass man ihm ansah, dass er ein freudiges Ziel vor Augen hatte. Pennington seufzte schwer und kämpfte sich durch die breite Vorhalle des Raumhafens. Die hohe Gewölbedecke ließ den jungen Journalisten an rote, steinerne Rippen denken, die mit einer Kristallmembran verbunden waren, die wie rosa Champagner wirkte. Es war kurz vor Mittag und alle drei Sonnenvulkans waren hoch oben am Himmel sichtbar. Die Luft im Inneren des Raumhafens war nach vulkanischen Maßstäben kühl, aber immer noch wärmer, als Pennington lieb war. Dennoch war er dankbar für die fehlende Feuchtigkeit. Der Vulkan hatte ihn die Redewendung zu schätzen gelehrt: »Ja, aber es ist eine trockene Hitze.« Während er auf eine Reihe von Reisebuchungsautomaten zuging, dachte er darüber nach, wie es ihn vor Monaten nach Vulkan verschlagen hatte. Es war fast ein Jahr her, seit er dem psychischen Zusammenbruch der Prinz, der früheren Geheimdienstagentin von Sternbasis 47, miterlebt hatte, kurz nach einem terroristischen Bombenattentat auf den Frachttransporter Malakka. Augenblicke, nachdem das Frachtschiff in Flammen aufgegangen war, hatte Teprin einen schmerzerfüllten Schrei ausgestoßen und war zusammengebrochen. Sie war an Dr. Mbengas medizinische Obhut übergeben worden, einem menschlichen Arzt, der sich auf vulkanische Medizin spezialisiert hatte. Teprin hatte monatelang im Koma gelegen. Schließlich hatte Mbenga die Sternflotte davon überzeugt, ihm zu erlauben, Teprin zurück nach Vulkan zu bringen, in der Hoffnung, dass ein antikes Ritual, das in vulkanischer Telepathie wurzelte, den Schlüssel zur Heilung bedeutete. Aus Gründen, die ihm selbst immer noch unklar waren, hatte Pennington darum gebeten, Mbenga und Teprin nach Vulkan begleiten zu dürfen. Er hatte sich immer wieder gefragt, was er da wirklich tat, aber die Antwort hatte sich ihm jedes Mal entzogen. Sein Handeln hatte nichts mit Zuneigung zu tun, da war er sich sicher. Mehrere Monate vor ihrem Zusammenbruch hatte Teprin ihn hintergangen. Sie hatte erfundene Quellen dazu benutzt, um ihm eine Story über den tollianischen Hinterhalt auf die USS Bombay unterzujubeln, die, obwohl sie gestimmt hatte, mit genügend manipulierten Beweisen gespickt gewesen war, um ihn in Misskredit zu bringen. Und da es ihr offenbar nicht gereicht hatte, seine Karriere zu sabotieren, hatte sie auch noch versucht, ihn mit Beweisen seiner außerehelichen Affäre mit einem weiblichen Offizier, der auf der Bombe gestorben war, zu erpressen. Er schuldete ihr keinen Gefallen, keine Loyalität und keine Vergebung. Also warum in Gottes Namen war er hunderte von Lichtjahren gereist, um an ihrem Krankenbett zu sitzen, während irgendein vulkanischer Mystiker sie aus ihrer persönlichen Hölle herauszog? Er verstand immer noch nicht, wie sie das Opfer einer seltenen Form von psychischer Besessenheit durch ihren ehemaligen Verlobten geworden war, den sie Jahrzehnte zuvor getötet hatte. Pennington hielt das Mandala, das sie ihm aus Dankbarkeit geschenkt hatte und das er nun an einer groben Hanfschnur trug, fest mit der Hand umschlossen. Immer noch hatte er keine Antworten. Eine männliche Stimme sagte: »Das ist ein interessantes Medaillon.« Pennington hielt an und drehte sich zum Sprecher um. Es handelte sich um einen vulkanischen Mann, der in ein sandfarbenes Kapuzengewand gehüllt war. Sein Gesicht war gebräunt und hatte dennoch einen grünlichen Schimmer. Er war kein junger Mann mehr, aber noch nicht in mittleren Jahren. Darüber hinaus fand Pennington es schwer, das Alter von erwachsenen Vulkaniern allein durch ihr Aussehen zu schätzen. »Entschuldigung«, sagte Pennington, der versuchte, den Mann hinzuhalten, während er sich orientierte. »Was haben Sie gesagt?« »Ihr Medaillon«, sagte der Mann und deutete mit seinem Kinn auf das Mandala, das auf Penningtons Brust ruhte. »Es ist ziemlich ungewöhnlich. Wie sind Sie daran gelangt?« Die Art und Weise, in der der Mann seine Frage stellte, verursachte bei Pennington ein unbehagliches Gefühl. »Eine Freundin hat es mir gegeben.« »Seltsam«, sagte der Mann. »Solche Raritäten werden normalerweise nur an Familienmitglieder vererbt.« Pennington beendete den Augenkontakt und versuchte, an dem Vulkanier vorbeizugehen. »Sie müssen sich irren.« Der Vulkanier versperrte ihm den Weg und sagte: »Das stammt doch aus der Gemeinde in Krentan, oder?« Bei der Erwähnung von Teprins Heimatdorf, einem technologiefreien Ort, der von Mystikern und Asketen bevölkert war, erstarrte Pennington. Er hatte den Verdacht, dass der Mann nicht wirklich an dem Medaillon interessiert war. Als sich Pennington zu ihm umdrehte, wählte er seine Worte mit Bedacht. »Ja, das tut es.« »Das dachte ich mir.« Der Vulkanier übergab ihm ein Stück brüchiges Pergament, das einmal gefaltet war. Sobald Pennington es genommen hatte, ging der Fremde mit schnellen Schritten davon und verschwand in dem Meer aus mit erdfarbenen Mänteln gekleideten Vulkaniern, die durch den Raumhafen drängten. Pennington faltete den Zettel auseinander. Darauf waren drei Dinge geschrieben. eine Reihe von geografischen Koordinaten, eine genaue Zeitangabe und ein Datum, das exakt 3 Wochen in der Zukunft lag. Er faltete es wieder und verstaute es in seiner Tasche. Sein Kopf war voller Fragen. Wer war dieser Vulkanier gewesen, der nach dem Mandala gefragt hatte? Warum hatte ihm ein Fremder diese Information gegeben? Was sollte das bedeuten? Es war eine zu gute Spur, um sie sich entgehen zu lassen. Da war etwas im Busch und Pennington musste wissen, um was es sich handelte. Seine Rückkehr nach Vanguard würde warten müssen. Der Schatten, den der Wasserturm warf, erstreckte sich nach Osten und verschwand am Rand der hereinbrechenden Nacht. Blitze leuchteten im Westen auf, Vorboten schlechten Wetters. Etwas Wildes heulte in der Dunkelheit und klang viel näher, als Pennington lieb war. Er warf einen Blick auf seine Uhr, die er mit der Hauptuhr von Shikar abgeglichen hatte. Noch 1 Minute bis zu der Zeit, die auf dem Zettel stand, den er vor 3 Wochen erhalten hatte. Während er so dastand und dem Wind lauschte, überlegte er zum ersten Mal, dass die Nachricht vielleicht die Warnung vor einem Angriff war und er sich törichterweise in das Fadenkreuz begeben hatte. Der Weg zum Turm war jetzt, da die Sonnen untergegangen waren, in Dunkelheit gehüllt, aber nichtsdestotrotz erwog Pennington, dorthin zu rennen. Der Alarm seiner Uhr piepte 2-mal. Eine Hand legte sich auf seine Schulter, er stieß einen überraschten Schrei aus und wirbelte herum. Vor ihm stand eine große, schlanke Gestalt in einem braunen Wüstenmantel, dessen große Kapuze tief ins Gesicht gezogen war und die Person darunter verbarg. »Also gut«, rief er. Er zog den Zettel aus seiner Tasche und schwenkte ihn anklagend hin und her. »Jetzt, da Sie mich fast zu Tode erschreckt haben, hätten Sie vielleicht auch die Güte, mir zu sagen, warum?« Die fremde Person zog die Kapuze zurück. Es war T'Pryn. Sie erwiderte Penningtons Starren mit einem demütigen Blick. »Sie sind der Einzige, dem ich vertrauen kann. Bitte helfen Sie mir.«